Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nahe und fern. Ich begrüße Sie aus Wien zu dieser Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, aufgezeichnet am Donnerstag, dem 27. März 2025. Aber wir hoffen doch, auch einige Aussagen hier herausfiltern zu können, die über den Tag hinaus Bestand haben werden. Ich freue mich sehr, dass wir zu Gast haben in unserer Sendung den Clubobmann und Parteichef der FPÖ, der Wahlsieger vom letzten Herbst, Herbert Kickl, der ja eigentlich Bundeskanzler sein sollte im Moment. Wir fragen ihn natürlich, wie sich das anfühlt jetzt in dieser etwas merkwürdigen Situation. Herbert Kickl ist geboren am 19. Oktober 1968 in Villach in Kärnten. Ist ein langjähriger Politiker, hat unter anderem Geschichte und Politikwissenschaft studiert, aber dann schon in jungen Jahren eingestiegen in die Oppositionspartei der FPÖ, damals noch unter Jörg Haider. Und er hat es geschafft, im letzten Herbst erstmals unter seiner Leitung als Parteichef die FPÖ als stärkste Kraft in Österreich zu etablieren. Und danach kam es zu bewegten Monaten und Verhandlungen. Wir werden darüber sprechen. Herbert Kickl, Sie sind ja einer der umstrittensten Politiker Europas, könnte man sagen. Ich habe gerade gestern einen Artikel gelesen in der Welt. Da hat der, glaube, Frontmann der Gruppe Erste Allgemeine Verunsicherung hat gesagt, ja, man sehne sich geradezu zurück nach Jörg Haider. Der Kickl sei viel schlimmer. Ja, beschreiben Sie sich selber mal. Wie würden Sie sich eigentlich selber charakterisieren? Wer sind Sie?
Ich denke, eine gute Charakteristik wäre es, mich als Normalo zu bezeichnen, nicht? Also wir haben ja eine ganz, ganz seltsame Zeit, wo das Normale als extremistisch verpönt wird. Und ich sehe unsere Politik und auch meine Rolle in der Politik darin, der Normalität eine Bresche zu schlagen. Und das ist ganz interessant, für wie viel Verunsicherung das sorgt. Ja? Und der genannte Herr da von Ihnen, ein so ein abgewrackter Altkünstler, ein Altlinker, der es halt nicht lassen kann, ist einer der Zeugen dafür, dass wir offenbar den Nerv der Bevölkerung treffen. Er muss sich nicht fürchten, wir werden ihm nichts tun, aber er wird die Zeit auch nicht aufhalten können.
Ja. Wie gehen Sie eigentlich persönlich mit dieser Energie um? Ich meine, Sie sind ja jetzt auch einer der sehr pointiert formulieren kann, aber es schallt dann ja auch ziemlich heftig zurück. Wie gehen Sie eigentlich persönlich mit diesen Anfeindungen um und diesen Beschreibungen?
Ich glaube, das Entscheidende ist immer einfach einzuordnen, woher das kommt, nicht? Und wenn man den Absender kennt, und in diesem Fall ist es, glaube ich, ein Musiker einer Band, die heißt die Erste Allgemeine Verunsicherung, die in der Vergangenheit Texte zum Beispiel produziert haben, von denen sie, glaube ich, heute nichts mehr wissen wollen, weil nichts davon politisch korrekt ist, aber sie haben auch nur ein Kurzzeitgedächtnis, was diese Dinge betrifft. Ich sage mal so, wenn man weiß, woher das kommt, dann kann man es auch einordnen, und es gibt sehr, sehr viel Kritik, das ist richtig, es gibt aber auf der anderen Seite auch unglaublich viel Zuspruch, und das ist dasjenige, was einen dann nicht verzweifeln lässt, sondern motiviert, und das ist ja erfolgreich gelaufen. Jetzt nicht nur bei den letzten Wahlen zum Nationalrat, sondern auch die Jahre davor in einer ganzen Serie von hervorragenden Wahlbewegungen, die uns zu Rekordergebnissen in allen Bundesländern geführt haben. Und ich komme jetzt gerade von einer Veranstaltung des Bundeslands Steiermark hier in Wien, und es war wunderbar, einen freiheitlichen Landeshauptmann aus der Steiermark hier begrüßen zu dürfen.
Und Sie sind ja sehr nahe daran gestanden, jetzt Bundeskanzler zu werden in Österreich. Am Schluss hat es dann doch nicht geklappt. Trauern Sie jetzt dieser verpassten Chance nach? Blicken Sie mit Melancholie zurück?
Ich habe dieses ganze Projekt um die Kanzlerschaft begonnen mit einer ganz, ganz klaren Leitlinie. Und das hat geheißen, Bundeskanzler, das kann jeder. Da haben wir schon viele solche Figuren gehabt, deren Namen vollkommen zu Recht in Vergessenheit geraten sind. Das, was wir wollten, ist ein völlig anderer Ansatz. Wir haben das als Volkskanzlerschaft bezeichnet. Manche haben das als Provokation empfunden. Ich habe es als eine Wiederherstellung eigentlich der demokratischen Rangordnung interpretiert. Zuerst das Volk und dann der Kanzler. Weil ich nämlich glaube, dass die Politik in Österreich, aber nicht nur in Österreich, in ganz Europa und in gewisser Weise in allen westlichen Demokratien, ein fundamentales Problem hat. Sie leidet unter einer Entkoppelung der Politik, der politischen Eliten vom Souverän. Und dem wollten wir ganz, ganz bewusst ein Gegenmodell gegenüberstellen, eine Weiterentwicklung, wenn man so will. Das war dieses Projekt Volkskanzlerschaft. Darum ist es mir gegangen. Und wie wir in den Verhandlungen gesehen haben, das ist mit dem Koalitionspartner nicht möglich, weil er in diesem alten Denken drinnen hängt, weil er vielleicht bereit ist, im einen oder anderen Bereich ein paar Fußnoten zu verändern, aber keine fundamentale Richtungsänderung herbeizuführen. Zum Beispiel in der Frage der gesamten Asylzuwanderungspolitik, also dem Stopp dieser Völkerwanderung, ja, wo man in diesem Reparaturmodus bleiben will und nicht die Ursache bekämpft. Dann muss ich sagen, dann bin ich lieber kein Bundeskanzler, weil dann kann ich das nicht umsetzen, was die Menschen sich von uns erwarten. Dann gehen wir noch eine Runde, dann stellen wir ein Machtverhältnis in Österreich her, wo wir dann die Möglichkeit haben, auch diese großen Weichenstellungen vorzunehmen. Und das tun wir gerade.
Ja. Viele unserer Zuschauer in der Schweiz verfolgen das ja nicht so ganz eng. Sie haben die wesentlichen Fakten mitbekommen. Woran ist dann am Schluss eigentlich gescheitert? Man liest in unseren Zeitungen, der Machtrausch des Herbert Kickl sei der Ausschlag gewesen, er sei zu wenig kompromissbereit. Man habe da der ÖVP, die nach den verlorenen Wahlen ohnehin schon etwas am Boden lag, gleich noch quasi einen reingehauen. Was sagen Sie zu diesen Vorwürfen oder woran ist denn diese Verhandlung letztlich Ihrer Meinung nach gescheitert?
Das ist ein klassisches Beispiel für Desinformation. Desinformation, Fake News, wie auch immer man das bezeichnen will. Früher hat man Propaganda zu diesen Dingen gesagt. Der eigentliche Hintergrund ist der, dass wir eigentlich zunächst in diesen Verhandlungen, von denen wir ja ausgeschlossen waren am Beginn, das darf man ja nicht vergessen. Also nach der Wahl haben wir als stimmenstärkste Partei keinen Regierungsbildungsauftrag bekommen. Es hat dann die Sozialistische Partei mit der Volkspartei verhandelt und die NEOS sind dazugekommen. Die sind dann nach Monaten des Verhandelns gescheitert und erst dann hat sich für uns ein Regierungsbildungsauftrag ergeben. Und wir waren dann eigentlich sehr, sehr rasch erfolgreich, weil es uns binnen weniger Tage gelungen ist, ein Einvernehmen herzustellen für eine grundsätzliche wirtschaftspolitische Richtungsentscheidung, nämlich ein Defizitverfahren abzuwenden, ja, und damit die Autonomie in unseren politischen Entscheidungen gegenüber der Europäischen Union zu erhalten. Das war mir ganz, ganz wichtig, weil man ja ansonsten immer irgendwo auch einem erpresserischen Manövern der Europäischen Union ausgesetzt ist. Ich habe aber dann gemerkt, und jetzt bin ich wieder beim Volkskanzler, dass wenn es darum geht, wesentliche Weichenstellungen vorzunehmen, im Grunde genommen die Erwartungshaltung der österreichischen Bevölkerung etwa im Bereich der Zuwanderung umzusetzen, ja, und da gibt es eine ganz klare, und die heißt Quote Null, dann gibt es so gut wie keine Bewegung bei der Österreichischen Volkspartei. Es gibt keine Bewegung, wenn man einem wirklich überproportional aufgeblähten öffentlichen Rundfunk, der alles andere als objektiv agiert, wenn man hier eine Veränderung vornehmen will und so weiter und so weiter. Das war also die inhaltliche Komponente. Und dann ist dazu gekommen, dass nach Vorstellungen der Volkspartei in diesen Verhandlungen die Ministeraufteilung so in etwa hätte aussehen sollen, wie sie in der Regierung zuvor ausgesehen hat. Also die Freiheitlichen hätten mit 29% Stimmenanteil die Ressorts bekommen sollen, die in der vorherigen Regierung die Grünen mit 14 gehabt haben und die ÖVP hätte mit 26 das bekommen sollen, was sie vorher mit 37 hatte. Und das war natürlich sozusagen dann eine sehr, sehr harte Verhandlung. Wir sind der ÖVP sehr weit entgegengekommen. Wir haben aber gesagt, ohne zwei Dinge geht es nicht. Das eine ist das Finanzministerium, weil ich niemanden in diesem Land erklären kann, dass dieselben, die uns jetzt ein Milliardendefizit aufgerissen haben binnen kürzester Zeit, diejenigen sein sollen, die das jetzt sanieren. Und das Gleiche gilt für den Asylbereich, wo ich gesagt habe, es kann nicht sein, dass diejenigen, die in den letzten Jahren eine Massenmigration von etwa 250.000 Asylbewerbern ins Land geholt haben und da ist noch kein einziger Ukrainer dabei, damit das Gegenteil von dem gemacht haben, was die Menschen wollen, jetzt weiter in diesen, an den Steuerungshebeln sitzen sollen. Und die ÖVP war nicht dazu bereit, das Innenministerium herzugeben, aus welchen Gründen auch immer. Ich glaube, das sind die Leichen, die sie dort im Keller hat nach 20 Jahren, wo sie dort eigentlich ununterbrochen das Sagen gehabt hat. Und eine freiheitliche Regierung ohne diesen Kernbereich der Asylpolitik und der Sicherheitspolitik zu machen, das hat dann eigentlich keinen Sinn mehr. Da bin ich weit über das hinaus, was Kompromiss bedeutet. Das wäre eine Selbstaufgabe. Da hätte man mir dann zu Recht vorwerfen können, dem geht es nur um den Kanzler. Er wirft alle Inhalte über Bord, ihm ist diese Position wichtig. Und ich habe mir das gut überlegt und gesagt, nein, da werden wir vorher noch an Kraft zulegen. Wir werden den Abstand zur ÖVP ordentlich vergrößern. Dann treffen wir uns wieder und dann schaut es ganz anders aus.
Es gibt Leute, ich habe in der Vorbereitung jetzt auf dieses Interview mit ein paar Leuten gesprochen und die haben gesagt, ja, der Herbert Kickl, der hat jetzt eine historische Chance gehabt und wenn er der ÖVP einfach dieses Innenministerium gelassen hätte, dann hätte man einen Kompromiss gefunden. Hand aufs Herz, trauen Sie dem überhaupt nicht nach? Ist das jetzt etwas der Politiker, der da redet? Sagen Sie mal ganz ehrlich, ist das nicht eine verpasste Chance für Sie jetzt, diese ganze Situation?
Ja, ich habe ja gesagt, ich habe mir das nicht einfach gemacht und normalerweise bekommt man so eine Gelegenheit einmal im Leben. Ja? Was ist es wert, wenn man gleichzeitig das Instrument damit nicht in der Hand hat, das es braucht, um die Leidenssituation der Bevölkerung zu beenden oder zumindest den Leidensdruck deutlich zu verringern? Dann habe ich den Titel, aber nicht die Mittel. Ja? Und dafür bin ich nicht zu haben, da habe ich einen anderen Zugang. Und ich finde es ganz interessant, dass wenn ich mit den Menschen spreche beim Einkaufen, heute wieder bei diesem Steirerfest, egal wo ich die Leute treffe und wo sie mich darauf ansprechen, es gibt unglaublich viel Verständnis dafür, dass jemand einmal einen Schritt setzt, den man in der Politik gar nicht kennt. Dass man nämlich sagt, nein, dann will ich das nicht unter diesen Bedingungen, sondern wenn, dann machen wir es ordentlich, legen wir an Kraft zu, damit wir auch das erfüllen können, was die Leute von uns erwarten. Ein bisschen wehmütig bin ich, ja, aber diese Wehmut, sage ich mal, die hätte ich wahrscheinlich noch viel, viel mehr, wenn man zugegriffen hätte und dann in 2-3 Monaten den Leuten erklären muss, wunderbar, ich bin zwar Kanzler, aber ich kann nichts zu euren Gunsten bewegen. Dann wäre es ein wirklicher Grund für Wehmut.
Hat es eigentlich Druck aus der Europäischen Union gegeben? Ich erinnere mich vor 25 Jahren, ich war damals noch junger Journalist, die berühmte Regierung ÖVP-FPÖ, die FPÖ damals zweitstärkste Kraft, das ist ja unglaublich feindselig damals aus Brüssel begleitet worden. Gab es solche Interventionen, gab es Einmischungen? Hatten Sie den Eindruck, dass man jetzt versucht, aus Brüssel das Ganze da zum Entgleisen zu bringen?
Ich denke, dass das etwas gewesen ist, das man sozusagen nicht auf offener Bühne vollzogen hat. Aber ich bin davon überzeugt, dass da ganz massive Einwirkungsversuche auch im Hintergrund stattgefunden haben. Das war für uns irgendwie auch in der Verhandlungsführung der Österreichischen Volkspartei erkennbar, weil es ist am Beginn sehr, sehr rasch gegangen und dann habe ich bemerkt, dass man immer mehr versucht, auf Zeit zu spielen. Man hat sich tagelang aus der Verhandlung herausgenommen und gesagt, man muss das erst in der eigenen Partei gegenprüfen, man muss erst Rücksprache halten und, und. Das war aber das Gremium, das dafür eingerichtet wurde, um die letzte Entscheidung zu treffen. Ja? Und ich denke, und diese Informationen habe ich eben auch aus Brüssel, aus dem Bereich der Kommission und vor allem auch aus Deutschland erhalten, dass man dort von einer panischen Angst getrieben war, dass es dort vielleicht einen Zweiten gibt, der gemeinsam mit Viktor Orban sich in der einen oder anderen Frage da auf die Hinterbeine stellt. Und das wäre besonders schlimm, weil Österreich ein Nettozahler ist, wo man es dann nicht mehr so leicht hat, sozusagen hier auch die Daumenschrauben anzusetzen. Und genau das hätte ich gemacht. Ich hätte in den Bereichen, wo ich davon überzeugt bin, dass die Europäische Union am Holzweg unterwegs ist, hier selbstverständlich den Schulterschluss mit Viktor Orban und anderen patriotischen Kräften gesucht. Und das fürchtet die Europäische Union wie der Teufel das Weihwasser.
Europäische Union, Deutschland, momentan stehen die Zeichen auf Aufrüstung. Es werden da gigantische Finanzpakete gesprochen. Was halten Sie davon?
Ja, gar nichts. Ich halte das für den nächsten oder für die nächste ganz katastrophale Fehlentscheidung. Das ist ja unglaublich, wie oft man sich hier in ganz, ganz kurzen Zeitabständen in immer neue Desaster verrennt. Nicht? Also 2015, diese Wir-schaffen-das-Mentalität, die wir bis heute nicht einmal ansatzweise aufgearbeitet haben, ja? wo bis heute Leute in Österreich am helllichten Tag irgendwo in einer Provinzstadt ermordet, abgestochen, abgeschlachtet werden, muss man fast dazu sagen. Das eine. Dann haben wir als nächstes das Corona-Desaster erlebt. Ja, mich wundert es ja, dass die Frau von der Leyen noch auf freiem Fuß ist und an der Spitze der EU-Kommission sitzt und nicht irgendwo in Untersuchungshaft, bis sie ihre Chats auspackt. Ne? Corona also, ein Desaster. Dann die Angriffe auf die Grund- und Freiheitsrechte, auf die Informationsfreiheit, auf die Redefreiheit unter dem Deckmantel uns schützen zu wollen. Also die Wiedergeburt des Metternich auf europäischer Ebene in gewisser Weise. Dann der Klimakommunismus und so weiter und so weiter. Und jetzt die Aufrüstung unter der Vorspiegelung, dass wir mit Wladimir Putin sozusagen den Teufel irgendwo auf irdischem Boden gegenüber hätten und dass wir damit rechnen müssen, in 2 Jahren bis inklusive Portugal überrannt zu werden. Nicht? Ich leite daraus ab, dass die Europäische Union ihre Legitimation nur mehr aus der Angst der Bevölkerung vor irgendeinem Feind überhaupt noch darstellen kann. Das Virus ist weg. Ja, das eignet sich nicht mehr. Das nächste, was man versucht hat, war der Klimakommunismus. Das verfängt nicht richtig, weil die Leute merken zwar, es tut sich was, es ändert sich was. Die wissen aber auch, dass das Klima immer in Bewegung ist. Das greift also nicht so richtig. Also muss ein neuer Feind her. Und jetzt eignet sich ganz hervorragend Russland, um das sozusagen zum Inbegriff des Bösen hochzustilisieren und damit dann einer Kommission, die in allen Bereichen bisher versagt hat, wiederum Macht, Autorität und Geld in die Hand zu geben. Ich halte das für eine ganz fatale Entwicklung. Und da passiert genau das, wovon ich vorher gesprochen habe. Das ist eine Entkoppelung von der Bevölkerung. Wenn Sie die Leute fragen würden, quer durch die Staaten Europas, was sie davon halten, dann würden sie das genaue Gegenteil von dem herausbekommen als Antwort, was die Herrschaften dort oben machen. Und das ist eine ganz, ganz gefährliche Entwicklung. Das stellt die Demokratie insgesamt in Frage.
Wie erfolgreich werden eigentlich diese Bestrebungen sein am Schluss, am Ende des Tages? Jetzt auch diese Bemühungen da des britischen Premierministers, anderer europäischer Politiker, sich da gleichsam einerseits gegen Russland, aber andererseits jetzt auch gegen die Vereinigten Staaten von Amerika auf die Barrikaden zu stellen, gegen diesen Friedensprozess, der da jetzt eingeleitet wird. Glauben Sie, das hat Erfolg? Sind das nur Posen? Hat das eine echte gefährliche Dimension? Wie schätzen Sie das ein?
Also ich denke, dass die Europäische Union das Kunststück zustande gebracht hat, muss man ja sagen, sich eigentlich zwischen alle Stühle zu setzen. Also Russland ist jetzt der Feind, in der Zwischenzeit sind es die Amerikaner auch schon, die Chinesen sowieso. Also das muss man ja auch erst einmal zustande bringen, dann zwischen allen Sesseln zu landen und das einzige Großmachtgehabe, das man dann noch an den Tag legen kann, selber, das ist auf die eigene Bevölkerung loszugehen. Ja? Den Leuten vorzuschreiben, was man noch lesen darf, was man im Internet noch sehen darf und was man essen soll. Das ist die Europäische Union und ihr Großmachtgehabe. Also ich glaube, sie werden sich der normativen Kraft des Faktischen stellen müssen. Sie werden zur Kenntnis nehmen müssen, dass sie bestenfalls in einer Beobachterposition bei all diesen Dingen noch dabei sitzen dürfen und vielleicht als Zahlmeister. Mhm. Was auch kein großer Vorteil dann für die Bevölkerung, für die Steuerzahler in Europa sein wird. Aber eine große aktive Rolle. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Das hat schon Gorbatschow gewusst.
Also Russland bekommt das Land, die Amerikaner bekommen die Rohstoffe und die EU bekommt die Rechnung.
So wäre es ja, so ähnlich war es ja auch bei anderen, sage ich mal, geopolitischen Verwerfungen, bei internationalen Konflikten. Ne? Die einen bekommen die Bodenschätze und die Europäer bekommen die Flüchtlinge. Und das ist dann sozusagen diese Form der Arbeitsteilung, die offenbar mehr und mehr einreißt. Ja? Aber weil Sie vorher die Briten angesprochen haben, ich finde das sehr interessant. Ja? Ich war selber in einer Zeit Innenminister, als der Brexit auf der Tagesordnung war. Und alle haben nur gesagt, die bösen, bösen Briten und hinaus damit und weg damit. Ja? Ich habe damals als Innenminister dafür gekämpft, dass die Briten in diesem Sicherheitsverbund bei den Geheimdiensten und bei all diesen Dingen mit drinnen bleiben, weil sie natürlich ein unglaubliches Netzwerk und sehr viel Know-how haben. Das hat man mir damals als Verrat an der europäischen Idee sozusagen ausgelegt. Ja, ich wäre ein Verteidiger der Briten, weil ich heimlich mit dem Brexit sympathisiere und eigentlich auch einen Exit will und lauter solche Sachen. Und jetzt siehe da, ja, jetzt sind die Briten plötzlich federführend in der gesamten Strategie der Europäischen Union. Ja. Diejenigen Briten, ja, von denen man vorher noch gesagt hat, mit dem Brexit wird die Insel untergehen. Also auch das ist spannend. Auch dort ist man vollkommen daneben gelegen. Und das ist dieses Phänomen, das ich feststelle. Die Europäische Union, aber auch die politischen Eliten hier im Lande, die machen Politik nach einem Modell und mit Maßnahmen, die niemand anderer bei sich zu Hause so machen würde, wenn es um seinen eigenen Haushalt, sein eigenes Unternehmen geht. Und diese Diskrepanz wird immer größer. Und deswegen glaube ich, dass das letztendlich eine ganz, ganz fundamentale Gefährdung der Demokratie ist. Das ist die große Problematik, die ich da drin sehe.
Vielleicht noch eine Nachfrage zur Aufrüstung. Ich meine, wir beobachten ja, dass die Länder in der Europäischen Union, Österreich gehört dazu, die Schweiz, die nicht in der EU ist, hat die gleichen Fehler gemacht. Wir haben ja in der Tat unsere Landesverteidigung massiv vernachlässigt. Also es gibt ja einen Punkt der Wahrheit, sozusagen die Verteidigungsfähigkeit wieder in Gang zu setzen. Wo liegt Ihrer Meinung nach der Fehler, der jetzt gemacht wird?
Naja, ich denke, dass man ein Aufrüstungsprogramm in die Wege leitet, vielleicht mit der Absicht, darüber die Konjunktur in Gang zu setzen, damit irgendwo ein Wirtschaftswachstum zu generieren. Wobei ich glaube, das ist zu kurz gedacht. Aber was dahinter steckt und was mich so beängstigt, das ist sozusagen diese Frontstellung, die hier erzeugt wird, dieses Drehen an einer Eskalationsspirale, wo wir im besten Fall dann bei einer neuen Ausgabe des Eisernen Vorhangs landen. Und das ist die Frage, was ist das dann für eine Zukunftsperspektive? Wird man dann am Ende auch bereit sein, diese Waffen einzusetzen? Und was bedeutet das? Dann stehen wir dort, wo wir Jahrzehnte darum gerungen haben, dass wir nicht mehr dort stehen. Ja? Und haben also eigentlich aus der Geschichte nichts gelernt. Und ich denke gerade in diesen Wochen, in diesen Monaten sehr, sehr oft an die berühmte Friedensrede von Kennedy, ja, der eines ganz genau erkannt hat in einer weltpolitisch sehr angespannten Situation damals mit der Kuba-Krise und all diesen Dingen, der erkannt hat, es geht nicht immer ums Recht haben. Ja. Das ist die Kategorie, auf der man sich jetzt dauernd irgendwie sozusagen austauscht. Wir haben Recht und die anderen haben Unrecht, sondern dass manchmal der Recht hat, der vielleicht einen Schritt nachgibt und dann doch wieder versucht, die Gemeinsamkeiten mit dem Gegenüber zu entdecken. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, der aus dieser Eskalationsspirale hinausführt. Ich bin davon überzeugt, dass es eine europäische Sicherheitsarchitektur nur geben kann unter Einbindung Russlands. Und ich war ganz überrascht und fasziniert auch von diesem Interview Tucker Carlson mit Wladimir Putin, wo es eine Passage gibt, wo er davon spricht, dass es russische Überlegungen gegeben hat, der NATO beizutreten. Ja, und offenbar der amerikanische Präsident das in einem ersten Gespräch interessant gefunden hat, aber seine Berater haben dann nichts davon gehalten, ja, aus welchen Gründen auch immer. Aber das wäre zum Beispiel eine Vision, wo man sagt, okay, ja, damit könnten wir tatsächlich nicht in alte und uralte Zeiten zurückfallen, sondern einen Schritt nach vorne machen. Und vielleicht auch noch kurz, ich bekenne mich natürlich auch zur Landesverteidigung, das ist vollkommen klar. Ja. Es waren ja nicht wir, die sie zerstört haben und für unnotwendig erklärt haben. Es waren ja genau diejenigen, die jetzt wieder aufrüsten wollen. Die haben ja alle Rüstungsbetriebe zugesperrt, ja, die Panzer verschrottet und haben jeden ausgelacht, der was anderes gesagt hat. Aber aufzurüsten heißt dann nicht nur Waffen herzustellen, sondern es heißt dann in weiterer Folge auch Soldaten zu stellen. Na, da wird schon spannend. Wer werden denn die Soldaten sein? Und wer wird den Müttern dann zu Hause erklären, dass es Tote und Verwundete gibt? Das ist das Nächste. Also ich glaube, es ist nicht zu Ende gedacht. Es ist ein Schnellschuss, um etwas zu tun, um Geschäftigkeit zu zeigen, um vielleicht die Wirtschaft ein bisschen anzukurbeln. Aber es ist wie alles nicht zu Ende gedacht.
Sie haben das Stichwort Kennedy gebracht, seine Friedensrede von 1962. Ist Donald Trump ein neuer Kennedy?
Das werden Historiker vielleicht einmal beurteilen. Auf jeden Fall warne ich davor, einen Fehler zu machen, den die mediale selbsternannte Elite und die politische selbsternannte Elite da in diesem Land und in Europa macht, dass man nämlich glaubt, man hat es dort mit lauter Verrückten zu tun. Ja? Ich denke, dass da Leute am Werk sind, die zwar einen anderen Stil haben, ja, und eine andere Mentalität, aber das ist halt einmal bei den Amerikanern sowieso ein anderes Kapitel, aber die sich schon sehr, sehr genau überlegen, was sie tun und die vielleicht nicht am Zeithorizont von 3, 4, 5 Monaten denken, sondern vielleicht in 3, 4, 5 oder 10 oder 15 Jahren. Also ich würde davor warnen, das einfach so wegzuwischen und die alle für verrückt zu erklären. Ich beobachte das mit großem Interesse, weil das, was Trump hier macht, ja, vom Inhaltlichen her, würde ich zusammenfassen als eine Art Renormalisierung oder Redemokratisierung. Weil wenn man mich fragt, Frieden statt Krieg, das gefällt mir gut. Ja? Oder nationale Identität und Souveränität statt illegaler Migration. Ja, das ist ja großartig. Ja? Sozusagen eine gesunde Form von Patriotismus und Eigenstaatlichkeit gegenüber diesen globalistischen Tendenzen. Hervorragend. Oder Normalität statt diesem Gender- und Woke-Wahnsinn. Ja? Und ich glaube ja, dass der wirklich gute Demokrat derjenige ist, der so fühlt, wie die Bevölkerung fühlt, so denkt, wie die Mehrheit der Bevölkerung denkt, so spricht, wie die Mehrheit der Bevölkerung spricht und so handelt, wie die Mehrheit der Bevölkerung handeln würde, wenn sie selber in der Position wäre. Und das entdecke ich jetzt bei Donald Trump. Und was den Stil betrifft, na, da kann man drüber diskutieren, ja, aber nicht wegen einer angeblichen Vorführung eines Herrn Zelensky da im Weißen Haus. Ich meine, der Schauspieler ist schon der Herr Zelensky, der ist es gewohnt, vor Kameras aufzutreten, nicht? Also für den kann das keine Überraschung sein. Und für mich ist das eine erfrischend ehrliche Form von Weltpolitik. Da sieht man mal zumindest, was los ist, und ansonsten kann man immer nur spekulieren, was hinter diesen Tapetentüren so von sich geht.
Ja, und interessant ist jetzt auch, wenn man den amerikanischen Vertretern zuhört, auch Steve Witkoff, auch in einem Interview mit Tucker Carlson auf die Frage, ja, wie sehen Sie, wie haben Sie diesen Wladimir Putin erlebt in den Verhandlungen? Und er sagte, ja, das ist eigentlich ein super kluger Kerl und habe eigentlich den Eindruck gehabt, sehr, sehr ehrlich. In der Europäischen Union hat man eine ganz andere Deutung, ein angeblich viel tieferes Putin-Verständnis jener, die ja sonst nur die Putin-Versteher kritisieren, die halten ihn für absolut unvertrauenswürdig, mit dem darf man nicht mal an einen Tisch sitzen. Wie schätzen Sie den russischen Präsidenten ein? Kann man mit dem Verträge schließen? Wie viel Misstrauen ist da am Platz? Wie muss man mit dem umgehen?
Ja, zunächst einmal, ich glaube, es ist vermessen, hier eine umfassende Einschätzung zu geben, weil ich ihn schlicht und ergreifend nicht kenne. Ja, aber wir können ein wenig zurückschauen in die Geschichte und da kann ich sagen, da hat doch Österreich in seiner Vergangenheit keine schlechten Erfahrungen gemacht. Aus unserer Sicht war Russland insbesondere, was die wirtschaftliche Kooperation ja betrifft, immer ein verlässlicher Partner. Das geht übrigens in der Zeit weit zurück. Ja, da reden wir auch noch von Sowjetzeiten. Also wenn ich zum Beispiel an die ganzen Gaslieferungen und das denke. Und das wird ja den Leuten nicht dazu erzählt, dass das ein wesentliches Fundament für die Entwicklung, für das Wachstum, für den Wohlstand in Österreich auch gewesen ist. Also aus diesen Erfahrungswerten heraus, glaube ich, kann man durchaus ableiten, dass es so etwas wie eine Vertrauensbasis gibt. Und ich bin erschüttert, dass wir als neutrales Land diese Vertrauensbasis, auch dieses gute Verhältnis, das es zu Österreich gegeben hat, ja, auch in vielerlei persönlichen Beziehungen, dass man das quasi über Nacht aus einer dummen Emotionalität heraus zertrümmert hat, ja, weil zertrümmern ist leicht, aber dann wieder zusammenflicken ist eine ganz, ganz schwierige Übung. Und ich glaube, dass das eine Todsünde für einen neutralen Staat ist, und ich bekenne mich zur Neutralität und ich halte die Neutralität für ein Zukunftsmodell und für kein Auslaufmodell. Und was die Einschätzung dieses Konflikts und dann später dieses Krieges jetzt zwischen Russland und der Ukraine betrifft, ich meine, ich glaube, es war George Orwell, der gesagt hat, die schlimmste Form der Lüge ist das Weglassen. Nicht? Und das ist das, was hierzulande permanent passiert, indem man einfach von der Vorgeschichte abstrahiert. Und das ist das Schlimme dabei, weil letztendlich, glaube ich, kann man, wenn man sich ehrlich um den Hintergrund und um diese Vorgeschichte bemüht, dann kann man nicht abstreiten, dass es genügend russische Warnungen auch gegeben hat. Ich möchte nicht sagen, dass man händeringend ersucht hat, bitte diese Osterweiterungsfantasien und vor allem die Einbindung der Ukraine, das von der Agenda zu nehmen, ja, weil es ansonsten irgendwo zu einer Eskalation kommen wird, das kann doch niemand abstreiten. Nur was soll man machen, wenn man nicht darauf reagiert? Also man kann ja fast sagen, man hat Putin in diese Situation hineingetrieben. Und seine Antwort ist, dass er das tut, was alle anderen Großmächte auch tun. Wenn sie mit politischen Mitteln ihre nationalen Sicherheitsinteressen nicht mehr durchsetzen können, dann greifen sie zu den militärischen. Und auch das ist keine Ausnahme. Da folgt Russland einer Logik, die für alle anderen auch gilt. Und das ist das, was mich so stört, dieses Messen mit zweierlei Maß. Ja. Das sind die Bösen und alle anderen, die das Gleiche irgendwo anders auf der Welt machen. Da macht man die Augen zu und will nichts davon hören und nichts davon wissen. Das ist Heuchelei, aber das hat nichts mit Moral zu tun.
Sie haben die Neutralität Österreichs angesprochen, die ja auch etwas nach dem Vorbild der schweizerischen Neutralität eigentlich konzipiert wurde. Was ist die Bedeutung der Neutralität heute in Österreich? In der Schweiz gibt es ja eine intensive Debatte. Es ist ja auch etwas aufgeweicht worden, die Neutralität, bezüglich der Sanktionen. Die Schweiz macht da mit. Wie ist das in Österreich? Sind Sie quasi der letzte Gralshüter der Neutralität? Ist das in der Bevölkerung nach wie vor verankert? Oder hat im Zuge dieses Gefühlssturms, da dieser ganzen emotionalen Lava im Gefolge dieses Kriegs und dieser Eskalation, ist auch die Neutralität irgendwo weggerissen worden in Österreich? Oder ist das immer noch stark? Ist das immer noch wichtig für Ihr Land?
Nein, das ist sozusagen, das ist eigentlich schon fast ein Teil der politischen DNA dieser Zweiten Republik geworden. Und es ist erstaunlich, wie fest verankert diese positive Haltung zur Neutralität in der Mehrheit der Bevölkerung nach wie vor ist. Ja. Die Menschen können sich genau daran erinnern, dass die Neutralität mit einer der Faktoren dafür gewesen ist, dass wir eine gute Entwicklung genommen haben als Österreich. Ja, Sie wissen auch, logischerweise, dass das am Anfang ein Modell gewesen ist, mit dem man sich erst anfreunden musste. Ja, das war ja ungewohnt. Aber es hat uns gute Dienste erwiesen in einer geopolitisch, sage ich mal, sehr, sehr spannenden Lage, weil wir waren ja quasi genau an der Grenze, ja, zwischen diesen beiden Blöcken, NATO auf der einen Seite und Warschauer Pakt auf der anderen Seite. Und man kann natürlich behaupten, das hätte uns militärisch nie geschützt, aber es ist auch ein Faktum, dass die russischen Truppen, als sie nach Ungarn gekommen sind und dort sozusagen ihre Interessen durchgesetzt haben oder in der Tschechoslowakei, dass sie eben nicht österreichischen Boden betreten haben. Und ich denke, dass die Menschen mehrheitlich auch ein Bedürfnis nach einer Neutralitätspolitik in diesem guten alten Sinn haben, ohne sie zu verzerren, weil man kann, so wie man nicht schwanger oder nur schwanger sein kann oder nicht, aber nicht halbschwanger, so ist das auch bei der Neutralität. Und das ist unser Zugang zu den Dingen, konsequent neutral zu sein. Und das lebt ja auch von der Nachhaltigkeit, das lebt ja von einer langen Glaubwürdigkeit über Jahre, über Jahrzehnte. Und wenn ich das in der Schweiz anschaue, dann tut mir das weh, weil wenn ich so einen solchen Schatz hätte, der Jahrhunderte alt ist, ja, dann muss ich den hüten wie meinen Augapfel, ja, und darf den nicht leichtfertig aus einer, wie soll man sagen, Stimmungslage oder aus einer Getriebenheit heraus, ja, einfach aufgeben, weil das hat sich über ganz, ganz andere Zeiten schon bewährt. Ja. Und wenn Neutralität nicht möglich ist, wie man immer erklärt, na, dann wäre jeder neutrale Staat sozusagen zu verurteilen, dem es gelungen ist, mit der Neutralität sich aus dem Zweiten Weltkrieg draußen zu halten und seine eigene Bevölkerung zu schützen. Das ist ja, man muss diese Dinge, ja, da hat es ja schon viele, viele Krisen gegeben. Und ich halte es für ein Zukunftsmodell und ich halte gar nichts davon, dass sich alles jetzt wieder in eine Bündnisstruktur verlagert. Und man kann aus der Geschichte lernen und wir sollten da nicht immer nur auf den Zweiten Weltkrieg schauen, wir können uns auch einmal die Entstehungsgeschichte des Ersten anschauen und dann sieht man, dass aus einem, sage ich mal, vergleichsweise kleinen Konflikt, ja, zwischen Österreich, Ungarn und Serbien durch Bündnispflichten in Windeseile eine Kettenreaktion entstanden ist, die den ganzen Kontinent in Brand gesetzt hat. Und so etwas möchte ich nicht mehr haben. Da wären mir lieber mehr neutrale Staaten. Und ich glaube, dass das auch ein gutes Modell für die Ukraine gewesen wäre.
Wenn alle Staaten neutral wären, dann gäbe es keine Kriege mehr, dann würde niemand mehr den anderen angreifen. Vielleicht nur eine kurze Nachfrage dazu. Sie haben angesprochen, die Bevölkerung schätzt die Neutralität. Die ist ja auch für die Bevölkerung eigentlich installiert worden. Das ist eine Behinderung für die Politik, für den Staat letztlich. Der hat nicht mehr diese Freiräume. Wie sieht es denn im politischen Establishment in Österreich aus? Ist denn dort die Neutralität auch noch verankert oder sind die Politiker dabei, die Neutralität auszuhebeln in Österreich?
Naja, es gibt die Neutralität schon noch und wir haben ja heuer auch ein Jubiläum. Ich bin ja schon neugierig, was man dann dort bei diesen Festreden der Öffentlichkeit verkünden wird, weil man hat sie schon noch im Vokabular. Ja. Aber man arbeitet trotz Verwendung des Vokabulars, das wir alle gewohnt sind, ordentlich an der Aushöhlung. Ja. Also sagen wir, man versucht irgendwo hinten herum den Inhalt irgendwie zu verändern, zu modifizieren. Und da gibt es dann eben dann diese Beiworte, die aktive Neutralitätspolitik, kommt dann immer was dazu, um eigentlich mit der Bedeutung es immer mehr aufzuweichen. Es hat aber niemand den Mut, der Bevölkerung die Frage zu stellen, so, Österreich im Jahr 2025, wie haben wir es mit der Neutralität? Wollt ihr das noch haben oder wollt ihr das nicht haben? Weil jeder die Antwort kennt. Die Menschen würden sagen, wir wollen das haben, wir brauchen das, wir halten das für zukunftstauglich. Und das ist das Verlogene. Man geht nicht ehrlich damit um, man stellt sich hin und lobt die Neutralität in allen Dimensionen. Manchmal ein bisschen nach der Ziehharmonika-Methode. Einmal ist es ganz eng nur die militärische, dann ist es ganz groß wieder sozusagen im völkerrechtlichen Sinn zu interpretieren und hin und her, je nachdem, wie man es braucht. Aber hinten herum setzt man Fakten, die dazu beitragen, sie in der Salamitaktik zu filettieren. Und deswegen war ja unser Ansatz auch, in einer großen direktdemokratischen Bewegung dafür zu sorgen, dass wir die Neutralität in Artikel 1 der österreichischen Bundesverfassung verankern und sie damit zu einem Grundbaustein unserer Verfassung machen, neben dem Begriff souverän, das hätten wir auch gerne in der Verfassung festgeschrieben und im Übrigen auch wehrhaft, ja, und damit sozusagen an der wichtigsten und zentralsten Stelle unserer Verfassung einen Schutzmechanismus einzubauen gegen Übergriffigkeiten von Seiten der NATO, von Seiten der Europäischen Union. Weil dann hätten wir für alles das eine Volksabstimmung gebraucht, was in diese Prinzipien eingreift.
Sie haben vorhin in einer der Antworten verschiedene Entwicklungen angedeutet in der Europäischen Union gegen die Meinungsäußerungsfreiheit, dass man sich eben einmischt in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten. Wir sehen jetzt das, was in Rumänien gelaufen ist. Man muss sich die Frage stellen, in Serbien, wie viel von diesen Demonstrationen ist da auch durch NGOs, die da aus dem Ausland finanziert werden, mit orchestriert und so weiter. Was wir beobachten, ist doch eine Art auch Krise dieser sogenannten repräsentativen Demokratie. Wir haben es in Österreich ein bisschen gesehen, oder? Da wird der Wahlgewinner eigentlich mehr oder weniger am Anfang mal ausgebremst. In Deutschland mit den Brandmauern. Sind wir eigentlich an einem Punkt, wo man die direkte Demokratie auch in der Europäischen Union bei den Mitgliedstaaten flächendeckend einführen müsste?
Ich halte das für eine spannende Überlegung. Also ich glaube, dass die Tendenz in diese Richtung geht. Und ich vergleiche es ein bisschen mit der Entwicklung im Medienbereich. Also wir haben heute eine Medienlandschaft, die in ganz, ganz vielen Teilen nicht mehr vergleichbar ist mit einer Medienlandschaft, wie wir sie vor 10, 15, 20 Jahren gekannt haben. Das ist ein ganz extremer Umbruch, ja, der da passiert ist, und wir wissen ganz genau, dass es nicht mehr so sein wird wie früher, dass ein paar Platzhirschen sozusagen das alles dominieren auf der einen Seite die Inhalte produzieren und auf der anderen Seite dann die Konsumenten, die auf das angewiesen sind, was man ihnen vorsetzt. Und ich glaube, es wird eine ähnliche Entwicklung auch im Bereich der Politik geben. Ja? Und das bedeutet sozusagen eine bedeutendere Rolle des Souveräns, der einfach auch durch die technischen Möglichkeiten, durch viel mehr Möglichkeiten zur Mitgestaltung bekommt. Und ich glaube, das ist auch notwendig, weil es ansonsten mit der Demokratie kein gutes Ende nehmen wird. Ja? Dann irgendwann einmal werden wir eine Entwicklung haben, wo es keine Demokratie mehr gibt. Wir sind auf dem Weg dazu, das muss man sagen, durch diese Abkoppelung vom Volkswillen. Und dann wird das passieren, was in solchen Fällen immer passiert, das lässt sich nicht aufhalten, dann wird das Volk aufstehen und sich wehren. Das sollte man nach Tunlichkeit verhindern, weil das ist noch nie friedlich abgegangen.
Das sind ja eben, es gibt auch übrigens einige Bücher dazu. Wir haben gerade letztens in der Weltwoche etwas über seinen Text geschrieben von einem, ich glaube, britischen Historiker, der von oligarchischen Tendenzen in der repräsentativen Demokratie spricht, dass eben so Machtkartelle sich dann abkapseln, Wagenburgen bilden über alle möglichen Parteien hinweg. Nun, die Frage ist ja, wie wird sich die Europäische Union grundsätzlich entwickeln? Und da kommt ja immer mehr Skepsis auf. In Deutschland sehen wir eine AfD, die mittlerweile zweitstärkste, vielleicht bald einmal gleich auf mit einer CDU-CSU liegen, wie zweitstärkste Kraft ist. Und eine AfD denkt ja über den Austritt Deutschlands auch aus der Europäischen Union nach. Sie haben auch schon dieses Thema aufgebracht. Sind Sie dafür, dass Österreich aus dieser Europäischen Union austritt? Und verbunden damit die Frage, hat eigentlich die Europäische Union in ihrer heutigen institutionellen Aufstellung überhaupt eine Zukunft?
Ich glaube, so wie sie sich jetzt aufstellt, da würde ich eher von einer Degeneration sprechen. Ja? Sie wird mehr und mehr zum Gegenteil dessen, als was sie gegründet wurde. Und symptomatisch ist ja für mich auch das Amtsverständnis derer, die da an der Spitze dieser europäischen Bürokratie sitzen, die sich ja nicht mehr als Art Beamte verstehen, die den Staats- und Regierungschef sozusagen zuarbeiten sollten, letztendlich und damit den Völkern Europas, sondern die sich selbst aufspielen, als wären sie sozusagen der Superministerpräsident Europas und die Superminister oder die Konzernchefs irgendwo, und alle anderen sind nur mehr Leiter eines unbedeutenden Filialbetriebs. Also das ist ja die nächste Form der Fehlentwicklung. Aber was den Austritt betrifft, ich habe eigentlich ein anderes Ziel. Also meine Vision war immer, dass wir diese europäische Bürokratie und Administration, dass wir die in die Zange nehmen. Und zwar zweifach. Auf der einen Seite durch eine verstärkte Zahl an Regierungen, die von patriotischen Kräften geführt werden. Damit hat man dann auch ein entsprechendes Gewicht im Rat. Und das Zweite ist, und daran arbeiten wir ja auch intensiv, das ist eine entsprechende Basis im Europäischen Parlament. Und zwischen diesen beiden sozusagen Zangen, zwischen diesen beiden Flügeln und mit dem Druck, den man von diesen beiden Seiten ausübt, könnte man die Europäische Union wieder dorthin bringen, wo sie hingehört, nämlich sozusagen, dass man den guten alten Kern herausschält. Und was den Austritt betrifft, es ist kein politisches Ziel von uns. Das hat man mir ja immer wieder unterstellt, auch in dieser Wahlbewegung. Ich habe aber auch immer gesagt, ich gehöre nicht zu den Politikern, die so etwas kategorisch ausschließen. Jeder, der das macht, ist dumm. Das ist unverantwortlich für einen Politiker, weil man ja nie weiß, was passiert. Ich weiß ja nicht, vielleicht überlegen sich einmal zwei oder drei potente Nettozahler, dass es ihnen jetzt reicht, ja? Dass sie dieses Spiel dieser Verschuldung und noch einmal Verschuldung und, dass sie es nicht mehr mitmachen und dass sie ihren eigenen Weg gehen wollen. Ja, was soll man dann machen? Soll man dann als letzter Nettozahler dort irgendwo drinnen verbleiben und dieses Theater weiter mitmachen? Also ich glaube, man muss da immer in Optionen denken. Und ich denke an ein Gespräch mit dem Bundespräsidenten zurück, der mich das auch gefragt hat, und ich habe ihm dann die Gegenfrage gestellt, gesagt, Herr Bundespräsident, Sie sind doch verheiratet. Und er hat gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, aber Sie waren vorher auch schon einmal verheiratet. Und er hat gesagt, ja. Und dann haben Sie sich scheiden lassen. Er hat gesagt, ja, sehen Sie, aber Sie haben nicht geheiratet, um sich scheiden zu lassen, sondern Sie haben sich verheiratet, weil Sie der Meinung waren, das ist die Frau fürs Leben. Und dann sind Dinge eingetreten, dann haben sich die Umstände geändert, die Ihre Einschätzung der Situation dann geändert haben. Und dann haben Sie sich scheiden lassen. Sehen Sie, und so sehe ich das auch mit der Europäischen Union.
Und ist nach diesem Einwurf von Ihnen die Chemie zum Bundespräsidenten besser oder schlechter geworden?
Sie werden staunen, das ist gar nicht so schlecht, die Gesprächsebene, weil ich beim Bundespräsidenten sozusagen ein offenes Wort pflege. Ja? Und wir tauschen uns dann mitunter durchaus intensiv aus, aber er kann sich darauf verlassen, dass das, was ich ihm sage, auch so gemeint ist, wie ich es ihm sage.
Er wollte Sie ja eigentlich, hat er mal gesagt, Ihnen würde er nie die Kanzlerschaft übertragen. Haben Sie über das eigentlich mal geredet? Das ist ja auch nicht ein lupenrein demokratischer Satz des Bundespräsidenten gewesen. War das sozusagen immer auch ein bisschen ein Thema zwischen Ihnen? Oder wie ist da die menschliche Energie zwischen Ihnen beiden?
Naja, ich muss sagen, ich habe jetzt ja sehr, sehr viele Termine mit ihm gehabt und wir haben natürlich auch darüber gesprochen und ich habe ihm klar auch zum Ausdruck gebracht, dass das nicht meine Rechtsansicht ist. Ich glaube, dass er damit seine Kompetenzen übersteigt. Ich habe das auch in der Öffentlichkeit so gesagt und so wie es auch ihm im direkten Gespräch gesagt, weil unsere Verfassung wurde entwickelt, damals schon in der Ersten Republik, als bewusster Gegenentwurf zur Monarchie. Und damit ist diese Komponente der Willkür, ja, die einen Monarchen quasi über die Rechtsordnung stellt, ja, sozusagen vom Grundgedanken unserer Verfassung her ausgeschlossen. Das heißt also, der hat sich auch im Bereich von des Gleichheitsgrundsatzes und so weiter zu bewegen. Und deswegen habe ich ihm auch gesagt, das steht ihm gar nicht zu, hier einen Regierungsbildungsauftrag nicht zu erteilen oder jemanden nicht zu ernennen. Außer es gibt sozusagen einen Ausschlussgrund, den das Gesetz vorgibt. Aber ansonsten ist er sowas wie der Staatsnotar, der das durchzuführen hat.
Sie sind jetzt dabei, eine Oppositionspolitik wieder zu machen. Wir haben eine Regierung, die ähnlich bunt zusammengewürfelt ist wie da die Ampel, die da glorios verglühte in Deutschland. Wie lange geben Sie eigentlich dieser neuen Regierung in Österreich? Wie stabil ist die? Oder vielleicht hält ja die FPÖ diese Regierung zusammen als Feindbild gewissermaßen der Kohäsion?
Ich vermute ja schon, dass das eigentlich fast der einzige Kitt ist, nicht? Also ich habe ja nach dem Scheitern oder nach dem Abbruch der Regierungsverhandlungen mit der Volkspartei, dem Bundespräsidenten, den Regierungsbildungsauftrag zurückgegeben. Ich habe ihm aber auch gesagt, Herr Bundespräsident, ich empfehle Ihnen den Schritt, eine Neuwahl auszurufen. Und das hat einen ganz einfachen Grund, weil sich nämlich seit dem Wahltermin Ende September grundlegende Fakten geändert haben. Wir wissen erst seit wenigen Tagen eigentlich nach der Wahl, dass wir eine katastrophale budgetäre Situation haben. Wir wissen erst nach der Wahl, seit diesem Zeitpunkt, dass wir eine katastrophale wirtschaftliche Entwicklung haben. Ja, das bedeutet also, dass die Grundvoraussetzungen eigentlich vollkommen andere sind, als zu dem Zeitpunkt, als dieses Kräfteverhältnis hergestellt wurde. Und ich habe gesagt, eigentlich wäre es das Fairste, jetzt noch einmal für klare Verhältnisse zu sorgen, den Souverän das alles beurteilen zu lassen, was in den letzten Monaten an Erkenntnissen dazugekommen ist, wie sich die einzelnen Parteien präsentiert haben in diesen Verhandlungen, und dann sozusagen noch einmal einen neuen Messpunkt zu haben und Vertrauen und Misstrauen neu zu verteilen. Das wollte man nicht und das wollten auch die anderen Parteien nicht, weil sie die Umfragen logischerweise kennen und insofern haben sie recht. Also das ist eine Koalition der Neuwahlflüchtlinge, wenn man das so bezeichnen will, und wir sind tatsächlich so etwas wie der Kitt. Ich denke, inhaltlich gibt es gar nicht so viele Gemeinsamkeiten, außer dass man ein ähnliches Machtempfinden hat, außer dass da vor allem zwei Parteien mit SPÖ und ÖVP am Werk sind, die sich selbst mit der Republik gleichsetzen, die für sich im Grunde genommen eine exklusive Regierungsfähigkeit in Anspruch nehmen, obwohl die Bilanz, die sie vorlegen, in allen Bereichen verheerend ist. Ja. Ist auch für die Sozialisten nicht anders, weil dort, wo sie Verantwortung haben, wie in Wien, ist ja der Zustand genauso schlimm wie für die Republik insgesamt. Also von dort her gibt es nicht viel Kit. Auf der anderen Seite wissen sie, dass Neuwahlen für sie brandgefährlich sind. Ich bin von einem, oder eines freut mich aber. Wir haben jetzt den Beweis dafür, dass das stimmt, was ich in der Wahlbewegung immer gesagt habe. Ich habe Ihnen vorgeworfen, wir haben es hier mit einer Einheitspartei zu tun. Ja. Sie haben zwar unterschiedliche Namen an der Spitze und ein paar andere Farben in Ihren Parteilogos, aber Sie denken alle gleich. Und Sie haben auch alle wesentlichen Fehler der Vergangenheit gemeinsam gemacht. Corona, Klimakommunismus sind alles Koproduktionen. Und jetzt haben wir sie gemeinsam in einer Koalition und eigentlich sind die Grünen im Geist auch mit dabei. Und jetzt bin ich dort, wo ich hin wollte. Jetzt habe ich diese Frontstellung. Ich habe alle anderen auf der einen Seite und ich habe die Freiheitliche Partei auf der anderen Seite. Und wenn Sie mich nach meiner Einschätzung fragen, das dort geht nicht gut. Es kann sein, dass Sie es bis zum Ende aussitzen, aber es wird nicht zum Vorteil der Republik sein. Und dann werden die Karten tatsächlich neu gemischt und dann haben wir diese Entscheidungswahl, die, glaube ich, notwendig sein wird.
Die wirtschaftlichen Probleme in Österreich, Sie haben es angesprochen, ist ja irgendwo auch ein bisschen das Sinnbild für die etwas düstere Gesamtlage in der Europäischen Union. Wenn wir Deutschland anschauen, da gibt es ja Hiobsbotschaften auch aus der Industrie, aus der Wirtschaft. Die internationale Entwicklung scheint irgendwie an Europa vorbeizulaufen. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit Viktor Orban in Wien, auch noch mit dem deutschen Bundeskanzler Gerhard Schröder vor einigen Monaten. Und dort hat Orban relativ dramatisch seine größte Sorge ausgedrückt. Er hat gesagt, er mache sich Sorgen und hat dann ein sehr drastisches Wort verwendet, dass Europa wirtschaftlich verrecken könnte. Das hat wirklich diesen eigentlich brutalen, etwas handgreiflichen Ausdruck verwendet. Sehen Sie es ähnlich düster? Sind wir da in Europa jetzt gewissermaßen erst am Anfang eines Niedergangs oder stehen wir sozusagen vor einer Wende? Es gibt ja auch große Veränderungen, es gibt politische Veränderungen, es gibt eine bisherige Herrschaftselite, die eher auf dem Rückzug ist. Das sind ja auch Rückzugsgefechte. Wo stehen wir da eigentlich? Wie düster ist die Lage in Europa?
Also weil Sie das Wort Rückzugsgefecht angesprochen haben, es ist ja meistens so, dass ein Rückzugsgefecht jetzt sozusagen auf der einen Seite zwar eine positive Komponente hat, weil man glauben kann, das Richtige ist jetzt am Vormarsch, aber meistens sind die Rückzugsgefechte dann diejenigen, wo dann am meisten Zerstörung noch stattfindet. Ja? Und diese Gefahr, die sehe ich schon. Ich sehe kein fundamentales Umdenken, ja? Denn wenn man umdenken wollte und jetzt das Ruder in eine andere Richtung herumreißen möchte, dann muss ich eines tun, dann muss ich Fehler eingestehen. Dann muss ich sagen, wir haben uns mit dieser ganzen Klimahysterie und dieser Politik verrannt. Wir haben uns damit verrannt, dass wir einen Regulierungs- und Kontrollwahn entwickelt haben, der in der Zwischenzeit der größte Leidensdruck für die heimischen Unternehmen und die Industrie ist. Dass wir damit alles abtöten und. Das sehe ich aber nicht, sondern man versteigt sich mehr und mehr in eine Form der Rechthaberei und versucht dann das nächste Experiment, das ist jetzt die Rüstungsoffensive, die man dort angeht. In Wahrheit sehe ich ziemlich düster und für die Europäische Union insgesamt, aber ich glaube, dass damit ein positiver Aspekt entsteht, dass nämlich die einzelnen Staaten wiederum ihre Möglichkeiten erkennen. Sie werden in gewisser Weise auf sich selbst zurückgeworfen und stehen jetzt vor der Notwendigkeit zu schauen, was können wir denn selber überhaupt noch gestalten. Nicht herzugehen, wie es auch in Österreich die politische Elite jetzt noch tut und zu hoffen, dass wieder Brüssel irgendetwas richten wird, damit wir es alle besser haben. Nein, ich würde sagen, vergessen wir das, was dort ausgedacht wird und schauen wir mit den Möglichkeiten, die wir im eigenen Land haben, die Gestaltung so zu führen, dass wir hier wieder in die Offensive kommen. Und wenn die beiden Dinge in Konkurrenz zueinander stehen, dann stellen wir uns auf die Hinterfüße und ignorieren das, was Brüssel uns vorgibt. Diese normative Kraft des Faktischen, die wünsche ich mir in der Wirtschaftspolitik genauso, wie ich sie mir in der Frage der Völkerwanderung und in anderen Bereichen wünsche. Was wollen Sie denn machen, wenn die Nettozahler den Aufstand gemeinsam koordinieren?
Die Zeit neigt sich dem Ende zu. Ich mache es noch ganz kurz zum Schluss. Was raten Sie eigentlich dem Friedrich Merz in Deutschland? Da sind ja große Hoffnungen in ihn projiziert worden. Wenn ich mich in Deutschland umhöre, dann erleben wir gewissermaßen eine gewisse Kernschmelze dieser Hoffnungen im Moment. Viele schütteln da den Kopf. Was ist da Ihre Einschätzung? Deutschland ist ja ein sehr wichtiges Land, jetzt auch für Europa, für die ganze Wirtschaft. Was raten Sie ihm? Was geht Ihnen durch den Kopf?
Nein, also es ist eigentlich erschütternd, nicht? Also wenn man sich das anschaut, was vor der Wahl versprochen wird, ja, das löst sich nach der Wahl in Luft auf. Und das, wovon vor der Wahl nicht die Rede war, das steht dann plötzlich mitten im Zentrum. Und das ist eigentlich im Grunde genommen eine Verhöhnung des Wahlvolks. Das wird Friedrich Merz und seiner Partei und all denen, die sich jetzt da drum herum organisieren, das wird denen nicht gut tun und das wird dazu führen, dass die AfD weiter an Kraft und an Bedeutung, an politischer Gravität zulegt. Und das ist gut so, daran habe ich ein großes Interesse, weil wir sind Nachbarn, wir haben ähnliche Probleme, wir sprechen die gleiche Sprache, wir sind über einen langen Zeitraum historisch auch verbunden. Deswegen habe ich großes Interesse daran, dass auch die AfD eine positive und eine dynamische Entwicklung nach oben nimmt. Und das wird man dann alles auf europäischer Ebene nicht mehr so einfach ignorieren können, da wird es keine Brandmauern mehr geben können.
Meine letzte Frage, man attestiert Ihnen sicher auch von Seiten der Gegner, dass Sie ein brillanter Oppositionspolitiker sind. Man nimmt das übrigens auch in der Schweiz zur Kenntnis, dass man Ihre Videos teilt, Ihre Reden werden als vorbildlich geschildert und Sie haben ja auch den Erfolg ernten können in den letzten Wahlen. Auf der anderen Seite ist man natürlich in einem Koalitionssystem. Das heißt, wenn man mit dieser auch Vehemenz und Intensität auftritt, da gibt es viele Verletzte und Schwerverletzte am Wegrand. Jetzt stehen Sie in einer neuen, sozusagen einem neuen Anlauf hier als Oppositionspolitiker. Welche Lehren, welche Erkenntnisse haben Sie gezogen? Wird der sozusagen Oppositionspolitiker Kickl 2.0, wird das der gleiche sein? Werden Sie die Tonalität etwas abdämpfen, um da vielleicht etwas rücksichtsvoller mit den Gegnern umzugehen? Oder sagen Sie, nein, man muss eigentlich mit unverminderter Vehemenz den Finger auf den wunden Punkt legen? Ja, was haben Sie persönlich vielleicht für Ihre Strategie jetzt für Ihr Oppositionswirken, was haben Sie sich da zurechtgelegt, was haben Sie sich zum Ziel gesetzt?
Also ich kann Ihnen sagen, da wird sich nichts ändern. Nicht? Und wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dann werden mir auch meine Gegner zugestehen müssen, dass das Klavier, auf dem ich spiele, nicht nur eine Taste hat, sondern dass man da durchaus mehrere bedienen. Es ist halt dann schon so, es ist ziemlich egal, wie man es macht, man findet immer was zum Nörgeln. Nicht? Wenn ich die Tonalität verändere, dann heißt es, jetzt hat er Kreiden gefressen und verstellt sich. Ja? Und in Wahrheit ist das alles nicht so zu nehmen. Nein, ich werde mich nicht verändern, weil ich davon überzeugt bin, dass die Bevölkerung ein Recht darauf hat, dass die Dinge mit Klartext angesprochen werden. Das ist absolut notwendig und ich werde mich auch nicht in ein politisches Regime einordnen und einfügen, das irgendwie als Eintrittskarte verlangt, dass man die Bevölkerung verrät, ja, dass man dazu bereit ist, vor der Wahl alles zu versprechen, es danach nicht zu halten, dass man sozusagen, ja, dass man Verrat an der Bevölkerung übt und sich selbst auch aufgibt, Verrat an den eigenen Grundsätzen. Das mache ich nicht, da höre ich dann lieber vorher auf mit der Politik, aber dafür bin ich nicht zu haben. Und was die Veränderung betrifft, wie das dann beim nächsten Mal sein wird, ich habe in diesen Koalitionsgesprächen immer gehört, das Problem, das wir haben, ist, wir haben ja nur 3% Unterschied. Ich habe dann gesagt, naja, wenn es nur daran liegt, dann werden wir aus den 3% 10 oder 15 oder 20% machen. Und dann sehen wir uns hier wieder und Sie werden sehen, wie schnell diese Leute, wie man es bei uns dann nennt, katholisch werden.
Herr Kickl, vielen Dank für das Gespräch.